Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
Hallo und herzlich willkommen zu Geladen, dein Batterie-Podcast zur Energiewende. Liebes Publikum, haltet euch fest, wir sprechen heute über Batteriezellen, die in Deutschland produziert werden von einer deutschen Firma im Gigamaßstab. Und dazu haben wir zwei tolle Gäste eingeladen.
Genau, wir sprechen heute mit Dr. Stefan Permien und Marius Strack. Grüß euch beide.
Hallo.
Hallo. Oder
moin moin, wie man bei uns sagt.
Stefan, du bist CEO von Universell und Marius, du bist COO dieses Unternehmens, was jetzt mit 1,5 Gigawattstunden pro Jahr tatsächlich da aus Norddeutschland immer weiter in der Batteriewelt erscheint. Ihr seid Produzenten von Batteriezellen.
Ja, Stefan, gleich zu Beginn kannst du vielleicht mal ganz kurz zusammenfassen, was macht ihr denn genau da in Flintbek?
Ja, also wir produzieren Elektroden und Zellen. Also im Prinzip decken wir die Wertschöpfungskette ab, ab dem Aktivmaterial, den Pulvern, die kaufen wir zu. Dann bauen wir die Elektroden und danach die Zellen, entweder Pouchzellen oder Rundzellen. Und dann schicken wir die an unsere Kunden und unsere Kunden bauen sich dann entweder selber schon die Module so zusammen, dass sie direkt in die Anwendung reingehen können. Oder wir haben auch manchmal sozusagen nochmal einen Zwischenlieferanten dazwischen, der baut das Modul zusammen und schickt das dann an den Endkunden.
Jetzt werbt ihr mit dem Slogan Qualität made in Germany. Könnt ihr das mal erklären, so vor dem Hintergrund, dass wir diesen Preiskampf natürlich auch in China sehen, was Batteriezellen angeht? Da ist ein unglaublicher Druck auf so die anderen Marktteilnehmer in Europa. Wir haben das jetzt alle miterlebt mit Northvolt, die das irgendwie auch dann nicht halten konnten. Wie schafft ihr das und was heißt Qualität in dem Zusammenhang?
Ja, also Qualität muss man als erweiterten Begriff in dem Zusammenhang verstehen, weil also die Chinesen liefern auch gute Qualität. Also wir dürfen ja nicht vergessen, der Marktplayer überhaupt, CATL, ist letztendlich eine chinesische Firma. Deshalb kann man nicht behaupten, dass da jetzt schlechte Qualität aus China kommt. Es gibt nach wie vor immer noch kleinere Zellhersteller, wo die Qualität vielleicht wirklich ein bisschen schlechter ist. Aber man kann nicht alleine die Chinesen jetzt durch Preis oder Qualität schlagen, sondern wir erweitern den Begriff Qualität mal ein bisschen um den Begriff Innovation, würde ich es nennen. Und Innovation im Produkt und Innovation im Prozess. Da können wir die Chinesen dann wirklich noch schlagen oder zumindest auf jeden Fall Schritt halten mit denen.
Jetzt will ich aber trotzdem vorher noch mal wissen, wir haben leider gesehen, dass Northvolt jetzt nicht erfolgreich war. Warta hatte Schwierigkeiten, auch eure Kollegen von Custom Cells aus Schleswig-Holstein. Naja, die sind jetzt irgendwie in Schieflage geraten. Wie verdient ihr denn jetzt Geld mit euren Batteriezellen? Weil ihr ja gerade sagt, ihr wollt den Automarkt, den Automotive-Markt gerade nicht bedienen. Insofern, womit verdient ihr Geld? Mit welchen Kunden, mit welchen Nischen?
Wir sind nicht der Zulieferer für den Massenautomobilmarkt, aber für Premium-Segmente, da sind wir durchaus sehr, sehr interessant. Und ja, wie verdienen wir Geld? Ich glaube, es ist die Stückzahl. Wir sind nicht im 100-Millionen-Bereich, wo wir 100 Millionen von Zellen produzieren, sondern in einer Größe, wo wir schon eine gute Stückzahl liefern in Kampagnen, aber dadurch auch eine höhere Marge erzielen können. Also in anderen Branchen wie zum Beispiel Luftfahrt, Medizin oder auch anderen Industrien sind die Kunden ja gewollt, höhere Preise zu zahlen und gucken nicht auf den allerletzten Cent.
Patrick hat es gerade schon erwähnt, also diese ganzen Schieflagen und Probleme, die es in den letzten Jahren in Deutschland bei der Batteriezellfertigung gab. Ist vielleicht das euer Erfolgsrezept auch so ein bisschen, dass ihr angefangen habt mit der Elektroden, also mit der Kathoden- und Anodenfertigung und eher so im Kleinen und dann ja eure Expertise da ausgebaut habt und dann immer weiter gewachsen seid bis dann zum Zellbau? Ist das vielleicht das Erfolgsrezept irgendwie, dass ihr nicht zu viel zu schnell wolltet?
Wir haben uns damals, als wir die Company gestartet haben, halt Gedanken gemacht, wie kann man halt Vertrauen schaffen? Vertrauen Richtung Kunden, aber vor allen Dingen auch Investoren. Weil natürlich kann man eine große Geschichte erzählen und versuchen, hunderte Millionen oder sogar Milliarden einzusammeln. Aber dann ist natürlich diese Distanz, ich sag mal, von dem allerersten Investor bis hin dann wirklich zum, wo es profitabel wird, die sind mal schnell 10 Jahre und nicht 5 Jahre oder 3 Jahre, so wie auch Investoren sich das in der Regel vorstellen. Und deshalb haben wir gesagt, okay, wie kann man eigentlich rein in den Markt, ohne sozusagen diese Riesensummen sofort von den Investoren verlangen zu müssen und den Investoren auf dem Weg zum Ziel letztendlich auch ein gutes Gefühl zu geben. Und da ist die Idee geboren, zu sagen, wir fangen mit den Elektroden an. Das ist halt sozusagen ein kleinerer Step in der Wertschöpfungskette, was kann man vielleicht schneller erreichen, und man verbrennt natürlich auch nicht so viel Geld, weil die Materialien, die sind unglaublich teuer, und wenn man Schrott produziert, dann bricht einem das im schlimmsten Fall irgendwann das Genick. Und deshalb haben wir gesagt, okay, wir fangen mit der Elektronenfertigung an, auch weil die so flexibel ist. Das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt bei der Sache, weil Elektroden kann man sozusagen für jeden Zelltyp, egal ob prismatisch, Pouch, Rundzelle, groß, klein, kann man die Elektroden quasi auf der gleichen Linie fertigen. Und deshalb haben wir da ein bisschen anderes Mindset. Und wir haben auch zwei Investoren im Background, die uns genau in die Richtung erziehen. Also die sagen immer, okay, kein Geld ausgeben, was man nicht hat. Die haben immer uns zu Sparsamkeit erzogen. Und das hat uns auf jeden Fall geholfen in den letzten Jahren. Auch für uns viel Learning dabei natürlich.
Also ihr seid von der Finanzierung her so ein bisschen anders aufgestellt. Ihr wollt organischer wachsen, das sehe ich so ein bisschen. Kannst du noch mal bitte erklären, Stefan, die meisten Gigafactories, ne? Wenn man sagt Gigafactories, dann haben die Leute schon irgendwas im Kopf. Die meisten denken nicht unbedingt an Elektrodenfertigung, also an Anoden und Kathoden, die man selber produziert, sondern eben daran, dass man die Zelle zusammenbaut und eben die Komponenten zukauft. Wie ist denn das bei Northvolt beispielsweise gewesen oder bei PowerCo oder bei anderen Unternehmen, die eine Gigafactory aufbauen wollen, haben die zum Teil die Kathoden schon auch selber gemacht oder ist das eigentlich normal, dass man sowas zukauft?
Die Etablierten, die haben von Anfang an sozusagen die komplette Geschichte sozusagen ab Pulver bis zur fertigen Zelle gemacht. Also wenn man jetzt so nach Samsung, LG schaut, die etabliert sind. Firma Northvolt hat natürlich sozusagen die Wertschöpfung nochmal nach links und rechts deutlich erweitert. Die wollten ja dieses Kathodenmaterial noch selber produzieren. Also das, was definitiv auch bei den etablierten Herstellern jemand anders macht, also eine andere Firma. Und die wollten natürlich hinten raus gleich das Thema Recycling noch angehen, um halt diesen Closed Loop hinzubekommen. Also sieht man, das ist ein sehr, sehr breite Wertschöpfungskettenansatz. Bei PowerCo kann ich es nicht so genau sagen. Die wollen auch Elektroden und Zellen direkt von Anfang an bauen. Was ich aber sagen kann, ist, dass viele Hersteller auf dem Weg dahin oder viele Gigafactories auf dem Weg dahin doch irgendwo mal eine Anode, Kathode, also Elektroden zukaufen. Der Grund dahinter, den kann man sich so vorstellen, es wird niemals sofort alles klappen. Also ich kann nicht eine Turnkey-Solution kaufen im Elektroden- und Zellbereich und erwarten, dass das auf Knopfdruck funktioniert. Und das Resultat in der Regel ist dann natürlich, dass vielleicht die Zellfertigung schon ganz gut funktioniert, ich aber überhaupt keine Elektroden habe, weil meine Elektrodenfertigung noch nicht funktioniert. Und dann freuen wir uns natürlich auch, wenn diese Kunden dann auf uns zukommen und vielleicht hier eine Elektrode kaufen.
Jetzt kommt Werbung.
Das Erfolgsrezept für deutsche Unternehmen ist, Zukunftsentwicklung schnell vorauszusehen und darin dann zu investieren. Denn wir sehen gerade überall Unternehmen, die sich nicht schnell genug transformieren, die geraten unter Druck. Doch bei der Batterietechnik, da fehlt es in den meisten Firmen oft leider an Expertise und sie drohen den Anschluss zu verpassen. Gutes Personal mit industriellem Batterie-Know-how zu finden, ist für die Unternehmen sehr, sehr schwierig. Doch wir haben da was für euch.
Genau, jetzt gibt's nämlich die Lernplattform Battery Essentials, die ganz strukturiert von A bis Z lehrt, wie Batterien funktionieren und wie sie derzeit weiterentwickelt werden. Und vor allem allgemeinverständlich und anwendungsorientiert die realen Probleme der Industrie anvisiert. Mit Battery Essentials kannst du und dein Team euch in nur 42 Videolektionen in wenigen Stunden markttreibende, fundierte Expertise in Batterietechnik aufbauen. Das Programm ist kompakt und verständlich aufgebaut, aber geht zum Teil auch richtig in die Tiefe und ist vor allem anwendungsnah, sodass du der Industrie wirklich weiterhelfen kannst. Und mit dem offiziellen Teilnahmezertifikat für deinen Lebenslauf kannst du dann zeigen, dass du dich auf dem Markt hervorhebst. Battery Essentials wird bereits von zahlreichen mittelständischen Unternehmen und über 1400 Privatpersonen genutzt und wurde von Batteriewissenschaftler und YouTuber Tom Bötticher entwickelt. Tom, schöne Grüße gehen raus.
Also, wenn ihr die Batteriewende aktiv mitgestalten wollt, dann klickt jetzt auf den Link in der Beschreibung oder auf www.batteryessentials.de.
Ja, Marius, wir sind natürlich jetzt ganz gespannt, für was ihr da konkret, für welche Anwendung ihr konkret produziert. Du hast ja vorhin schon so ein paar Branchen angesprochen, aber kannst du da noch mal ein bisschen tiefer gehen? Was für Anwendungen sind das genau und was ist denn so der wichtigste Markt derzeit für euch?
Ich glaube, die Märkte unterscheiden sich da sehr stark, wenn wir jetzt, je nachdem, welche Business Unit wir uns angucken, ob wir die Elektrodenfertigung angucken oder den Zellbau. Elektrodenfertigung sind dann wirklich Zellhersteller. Also wir liefern anderen Zellherstellern Elektroden. Da wissen wir natürlich nicht, in welcher Anwendung letztendlich die Elektroden landen. Bei den Zellen ist das dann eher so ein Industriebereich mit Fokus auf Energiesysteme oder Spezialanwendungen im Medizinbereich, Logistik. Jeder zu Hause hat ja einen Akkuschrauber. Da werden wir nicht das Premium-Segment greifen, sondern eher was preislich sehr vorteilhaft ist. Aber wenn ich jetzt den Handwerker, der täglich, zum Beispiel den Dachdecker, der täglich auf der Baustelle ist und seinen Akkuschrauber nimmt, da erwarte ich Leistung, da muss der Akku schnell geladen werden, der darf nicht zu schwer sein und muss tagtäglich mehrere Ladezyklen abkönnen. Und das ist dann ein Segment, wo die Hersteller auf uns zukommen und sagen, Mensch, können wir uns von der Konkurrenz absetzen? Was gibt es für eine Zelle, die wir entwickeln können, die dann angepasst ist auf deren Anwendung?
Jetzt habe ich ein echtes Déjà-vu hier im geladenen Podcast, wahrscheinlich wie so viele andere Hörer auch. Wir haben hier vor einem Dreivierteljahr mit Dirk Abendroth von Custom Cells gesprochen, auch aus Schleswig-Holstein, auch eine Ausgründung vom Fraunhofer ISIT, auch aus Norddeutschland, auch Spezialzellen im Bereich NMC. Jetzt hat Custom Cells irgendwie leichte Probleme, ein bisschen eine Schieflage. Ich hoffe, ihr seid nicht davon betroffen, aber könnt ihr da kurz für Klarheit sorgen?
Von außen mag es manchmal so wirken, als wäre das irgendwie komplett eine ähnliche Ausrichtung. In Wirklichkeit ist es überhaupt nicht so. Wir sind komplett auf Massenproduktion, auf eine flexible Massenproduktion ausgerichtet. Zuerst halt mit der Geschichte Elektrodenfertigung und inzwischen natürlich mit unseren 21700 dann Rundzellen. Und auch da sieht man schon eine sehr unterschiedliche Ausrichtung. Soweit ich richtig informiert bin, hat Custom Cells immer von den deutlich größeren 46XX, also 120 oder 90 gesprochen. Und wenn man sich dann klar macht, so eine Riesenzelle, ich meine, das ist ja wie, ich sage immer, wie eine kleine Cola-Dose, 0,2, dann ist klar, dass das ganz andere Branchen und Anwendungen trifft. Also ein Akkuschrauber mit 5 von diesen riesigen Zellen, ich glaube, das ist unvorstellbar, der wäre so schwer, den würde ich ja auf keinen Dachstuhl hochtragen können. Oder ein E-Bike braucht entsprechend das Potenzial in der Batterie, das heißt, da würde es auch niemals zu solchen großen Zellen kommen. Der Akku wäre viel zu groß, viel zu klobig, zu schwer. Ich könnte zwar ewig weit mit meinem E-Bike vermutlich fahren, aber das wäre gar nicht nötig. Und da sieht man schon, was Branchen und Strategie angeht, deutliche Unterschiede.
Springen wir kurz nochmal zurück in die Branchen selbst. Jetzt habt ihr diese Bohrmaschine oder Heimwerkerbereich schon angesprochen. Da kommt mir die V4 Drive, ehemals Varta, heute V4 Smart in den Kopf. Das waren so eine Leistungszelle. Was ist denn jetzt im medizinischen und militärischen Bereich? Welche konkreten Anwendungen stehen dahinter? Nur damit wir uns das vorstellen können.
Im militärischen Bereich, da dürfen wir natürlich nicht drüber sprechen, welche Anwendungen das sind. Im medizinischen Bereich, das ist dann teilweise einfach Anwendungen wie zum Beispiel elektrische Geräte, die gereinigt werden müssen. Die werden dann desinfiziert und da wird dann mit 100 Grad heißem Wasser das Equipment gereinigt. Eine normale Zelle steigt bei 60 Grad dann aus. Da muss dann der Temperaturbereich angepasst werden. Es sind dann Anwendungen wie eine Knochensäge, teilweise auch Herzschrittmacher, die akkubetrieben sind, wo sehr, sehr hohe Qualitätsansprüche gelten, wo wir dann Batterien hinliefern.
Und wer sind so eure größten Konkurrenten in dem Feld, Marius? Also sitzen die dann auch in Asien? Es sind dann sozusagen eher so die zweite, dritte Reihe irgendwie so hinter den ganz großen Automotive-Belieferern? Oder wie muss man sich die vorstellen?
Ja, genau. Das sind eher asiatische Firmen, die wir als Konkurrent sehen. Firma Mulicell aus Taiwan ist jemand, der auch 21700er Zellen anbietet, die sehr gute Performance liefern. Bei Standardzellen sind es auch die Massenhersteller. Was uns ausmacht, ist eher, dass wir das Modell haben, dass wir eine Entwicklung haben. Wir können es im Pilotmaßstab produzieren und dann hin in die Serie. Und das alles aus einer Hand, ohne dabei den Hersteller zu wechseln. Das ist ein Riesenvorteil, den man teilweise auch in Europa sehr, sehr hoch schätzt, dass ich nicht mit einer Entwicklung, wofür ich bezahle, dann nach Asien gehen muss, wo ich dann Angst haben muss, okay, wie wird da mit meiner IP umgegangen?
Ja, super interessant zu hören, dass ihr da den engen Kontakt zu den Kunden hier vor Ort in Europa sucht. Jetzt hol uns trotzdem nochmal ab. Ihr habt noch nicht mal 100 Mitarbeiter, seid sehr schlank aufgestellt, bietet aber Individuallösungen an Zellen an und macht gleichzeitig eine Gigafactory für Elektroden, für Zellen und wollt das innovativ vorantreiben. Ich kann es mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, wie so ein breites Portfolio an Dienstleistungen und an Produkten, eben nicht nur die Rundzellen, sondern auch die Pouchzellen, wie ist denn das möglich mit so wenig Leuten?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Natürlich, wenn ich eine Rezepturanpassung habe, egal, ob ich jetzt meine Zelle im Massenautomobilmarkt baue oder in einer anderen Anwendung, habe ich wie so ein Kuchenrezept, was ich dann schmeiße ich meine Zutaten in so eine große KitchenAid, dort rühre ich meine Pasta an und da ist letztendlich die Performance schon gegeben, welche Zutaten ich da zusammenrühre. Und ob ich dann jetzt eine angepasste Entwicklung habe, mittlerweile haben wir einen riesen Kundenstamm, wo wir direkt sagen können, okay, der Kunde geht in die Richtung, hätte gerne in die Art eine Zelle und wissen ganz genau, okay, da müssen wir nur in ein Portfolio an verschiedenen Rezepturen gucken und dann das Richtige da für den Kunden auswählen. Wir versuchen natürlich, gesund zu wachsen. Das ist immer bei uns der Tagessatz. Wir versuchen viel zu automatisieren. Wir sind so aufgestellt, dass wir ja auch Rüstzeiten verkürzen. Wir haben Anlagen und Maschinen ausgelegt, dass sie nicht monatelang durchlaufen, sondern eher, dass wir schnell Produktwechsel fahren können. Und das macht es dann deutlich effizienter, auch viele verschiedene Sachen anzubieten.
Ja, wir haben in diesem Podcast auch schon über agile Zellfertigung gesprochen mit den KIT-Kollegen. Ist das bei euch auch so aufgebaut? Das hört sich gerade so ein bisschen so an. Was unterscheidet so eure Produktionsanlage von irgendeiner großen von CATL irgendwo in China?
Also wir sind sehr flexibel, was Elektrodenfertigung angeht. Dort können wir verschiedene Rezepturen fahren. Wir können schnell Produktwechsel vollziehen, dass wir schnell die Anlagen gereinigt bekommen. Das ist auch ein sehr, sehr großes Thema. Wenn ich darauf nicht ausgelegt bin, dann kann ich das auch nicht mal eben schnell umsetzen. Heißt, in der Elektrodenfertigung sind wir sehr, sehr breit aufgestellt, was viele Produktwechsel angeht. Im Zellbau versuchen wir weniger Flexibilität anzubieten mit dem 21700er Format. Das ist ein standardisiertes Format. Wir können da unterschiedliche Elektroden reinbauen. Dadurch habe ich unterschiedliche Performance in meiner Zelle. Aber wir gehen nicht dahin und verändern das Gehäuse, sondern das Gehäuse ist für jeden Kunden gleich. Ähnlich mit unserer Pouchzelle. Dort verändern wir die Elektroden, aber nicht die Dimension der Pouchzelle.
Stefan, kannst du ganz kurz vorstellen, welche Zellen ihr in welchen Kapazitäten denn pro Jahr herstellt? Das wäre vielleicht nochmal ganz gut für unsere Hörer, sich das mal vorzustellen. Also wie weit seid ihr jetzt schon gewachsen und wie teilt sich das auf zwischen diesen Pouchzellen und den Rundzellen?
Also die Pouchzellen, ich sage immer, das ist unser Spielplatz. Mit der Pouchzelllinie kann man theoretisch 1,2 Millionen Zellen pro Jahr herstellen. Also das heißt, es ist irgendwo was zwischen Produktion und Pilot, wenn man es international also wirklich mit Playern auch vergleicht. Und was wir aber hauptsächlich auf der Anlage machen, ist wirklich unsere Rezepturen testen, unsere Entwicklung voranzutreiben. Aber auch viele Kundenbenchmarks machen wir auf der Linie. Das heißt also, Kunden können mit neuen Materialien zu uns kommen. Es kommen ganz viele Startups zu uns, die ein Proof of Concept haben wollen, die im Prinzip raus wollen aus den Coin oder ganz kleinen Pouchzellen, die sie im Labor selber herstellen können und sagen, hey, wir wollen das jetzt mal in einer großen Pouchzelle mit 40, 50, 60, 70 Amperestunden sehen und gucken, funktioniert das Konzept wirklich, wie verhält sich das? Ich meine, wir alle kennen das aus dem Labor, man kann ein bisschen schummeln, indem man ganz viel Elektrolyt reinkippt in die Zelle. Das sind so Dinge, die wir auch über diese Pouchlinie abdecken. Und die Rundzellen, da sind wir dann viel mehr auf den Spuren der Massenproduktion. Aktuell können wir 400 Stück pro Tag herstellen. Das ist für uns immer noch Pilotlinie. Das ist so das, was wir heute schon können. Aktuell bauen wir aber die Linie auf, um 60.000 pro Tag herzustellen. Und das finale Ziel ist dann, 300.000 Zellen pro Tag herzustellen.
Wow, okay, das sind beachtliche Zahlen. Dann nimm uns da mal mit, was ist denn so euer Plan? Also bis wann soll das realisiert sein und was wollt ihr dann vielleicht auch für neue Märkte noch damit erschließen?
Ja, also die 60.000 Zellen pro Tag, das ist ein Ziel für nächstes Jahr. Also wir bauen gerade auf, das ist ongoing, wie man so schön sagt. Und diese Linie wird dann Stück für Stück ausgebaut, bis zu 27, 28 von der Timeline her auf diese 300.000 Zellen.
Und diese Rundzellen, welche Zellchemie steckt denn da jetzt drin? Jetzt vermute ich mal, es geht Richtung NMC, aber korrigiere mich, High-Nickel, ist das da verbaut?
Ja, also High-Nickel ist ganz klar verbaut. Es gibt sozusagen drei Zelltypen von Universal in der 21700. Das eine ist eine High-Energy-Zelle, die basiert in der Tat auf High-Nickel-NMC. Dann gibt es eine High-Power-Zelle, das ist von der Chemie quasi gleich, da gibt es kleinere Anpassungen. Und dann gibt es noch eine Heavy-Duty-Zelle, die basiert auf LFP.
Wenn ihr das flexibel sozusagen immer testet, auch im Bereich Ausschüsse, wie zum Beispiel bei Northvolt, das ist bei euch kein Problem?
Kein Problem würde ich nicht sagen. Natürlich, wenn wir viele Produktwechsel, gerade in kleineren Testphasen, Kampagnen fahren, sind die Ausschüsse höher. Das ist ganz klar. Aber je mehr Erfahrung man hat, je mehr man produziert, desto niedriger werden die Ausschüsse. Wir lernen dazu, wir werden besser. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen Learning by Doing. Man kann nicht von Anfang an Weltmeister werden. Man muss sich dahin arbeiten und mit vielen unterschiedlichen Rezepturen testen, machen und tun. Und diese Erfahrung hilft dann am Ende auch, die Ausschüsse niedriger zu halten.
Stefan, du hast vorhin gesagt, dass ihr euch Innovation so auf die Fahne geschrieben habt, eigentlich von Anfang an. Welche Innovationen finden sich denn so in euren Zellen oder auch grundsätzlich bei den Kathodenmaterialien? Kannst du da ein bisschen näher drauf eingehen, bitte?
Wir haben natürlich Innovationen in der Chemie selber. Da kommt ja auch sehr viel Erfahrung rein. Da setzen wir, wie schon gesagt, auf High-Nickel-NMC, um eine hohe Energiedichte hinzubekommen. Dazu haben wir Silizium, wie auch viele andere auf der Anodenseite bei uns mit dem Graphit gemischt. Da sind wir, ich sag mal, auf Höhe der Technik, würde ich sagen. Ich möchte nicht sagen, dass wir jetzt irgendwie da deutlich besser sind, sondern das, was letztendlich uns dann ausmacht, sind auch Innovationen in der 21700er selber. Wir haben patentiertes Aluminiumgehäuse, was wir nutzen. Dadurch sind unsere Zellen per se leichter, ohne dass wir jetzt eine besonders innovative Chemie reinbauen müssen. Wir haben Tabless-Design, das ist etwas, wo der Markt sich auch gerade hinbewegt, aber da sind wir auch schon viele Jahre am Entwickeln. Das heißt, dadurch können wir den Innenwiderstand der Zelle deutlich verringern. Ich habe weniger Erwärmung der Zelle beim Laden und Entladen. Und dann gibt es ein Prozessthema, was sozusagen im besten Fall der Kunde nicht merkt, weil das die Beschichtung angeht. Also wir setzen aktuell schon auf Trockenbeschichtung. Da sind wir im Pilotmaßstab. Das heißt, wir verzichten auf die Lösemittel in der Anode- und Kathodenfertigung. Und das bringt uns eine deutliche Ersparnis in operativen Kosten. Das liegt daran, dass die Maschinen kleiner sind. Ich kann sie mit weniger Personal fahren. Ich habe weniger Trockenraumumgebung. Aber ich habe auch weniger Investitionen, ich habe weniger Platzbedarf und ich habe viel weniger Energiekosten, weil man sich das ja in einer Standardprodukt, muss man sich das so vorstellen, ich habe eine Elektrodenpaste, wie Marius sagte, die wird in der KitchenAid angemischt. Ich habe 30-40% Flüssigkeit da drin in Form von Wasser oder einem Lösemittel. Und anschließend bringe ich diese Paste dann auf die Substratfolie und dann habe ich riesige Trockenstrecken, 30, 40, 50 Meter, wo ich alles wieder raustrockne. Und unser Heizer hier in Flintbeck, da könnte man wahrscheinlich auch das Dorf mit Fernwärme versorgen. Also auf dem Niveau befindet sich das Ganze. Und da sehen wir halt eine riesen Innovationskraft in der Trockenbeschichtung, um Kosten einzusparen.
Ja, Marius, ihr habt schon im Vorgespräch erzählt mit der Trockenbeschichtung, dass ihr da einen ganz eigenen Weg geht, gerade was die Maschinen angeht. Erklär das doch mal bitte.
Ja, also Thema Trockenbeschichtung, da haben wir so einen ganz eigenen Ansatz. Wir haben sehr viele Ideen, sehr viele Innovationen, die wir in das Thema Trockenbeschichtung mit einarbeiten wollen. Und haben halt damals gesagt, okay, ein Maschinenbauer hat ja das Ziel, möglichst viele Maschinen zu verkaufen. Wenn wir jetzt da eine Entwicklung starten, haben wir Angst, dass diese Innovationen dann weitergetragen werden. Und haben gesagt, okay, dann lass uns das doch selber entwickeln. Und haben angefangen, eine eigene Konstruktion für die Maschine zu machen. Dann nur Teile fertigen lassen und haben die ganze Maschine in-house zusammengebaut, haben die Software dafür selber gemacht, Programmierung selbst. Und heutzutage haben wir eine sehr, sehr gut laufende Trockenbeschichtungsanlage im Pilotmaßstab, wo wir stetig weiterentwickeln und auch sehr viele Ideen haben schon auch für die nächsten Schritte, also in Richtung Serienanlage. Und das Ganze ist so ein bisschen entstanden, glaube ich, durch die Anfänge. Wir sind ja 2019, haben wir ja gegründet und 2020 kam die erste Anlage zu uns. Und das war Hoch-Corona-Zeit. Also wir hatten eine japanische Beschichtungsanlage gekauft und japanische Pläne vorliegen, aber keine Kollegen, die das irgendwie aufbauen konnten, weil in Japan kein Mitarbeiter rausfliegen durfte. Und dann haben wir gesagt, okay, ja, wir haben einen Kunden, der will im Dezember eine Beschichtung haben. Es ist jetzt September, wir haben 3 Monate. Wir geben Gas und haben dann mit Google Translator die Anlage selbst aufgebaut. Und ich glaube, daraus ist das so gewachsen, dass wir den Mut hatten, Anlagen auch selber zu entwickeln, selber aufzubauen. Die kompletten Pouchzell-Anlagen, die wir haben, da haben wir die ganze Software selber geschrieben. Warum haben wir die selber geschrieben? Weil wir Rezepturwechsel haben. Und jeder Rezepturwechsel bedeutet, dass ich vielleicht in der Elektrodenstärke leicht unterschiedlich dick bin. Und dann müssen immer wieder Anpassungen getroffen werden an den Roboterarm, an den Greifern. Und um das dann hinterher alles selber in-house zu machen, haben wir die ganze Software selbst gemacht. Und ich würde sagen, unser zweites Steckenpferd ist Maschinenbau, obwohl das der Chemiker hier Stefan nicht gerne hören will. Aber es ist, glaube ich, ein Hand in Hand. Also die Chemie muss stimmen, der Prozess muss dahinter stimmen. Und ja, da treiben wir die Innovation natürlich in-house sehr weit voran.
Also ich bin sehr, sehr beeindruckt jetzt schon. Online liest man zum Beispiel bei euch auch, dass es zum Teil Richtung Natrium-Eisenphosphat gehen könnte. Da habt ihr ein Projekt, was ihr begleitet. Ich hänge irgendwie immer noch dabei, dass ihr all diese verschiedenen Dinge macht. Trockenbeschichtung allgemein ist ein Riesenthema hier im Podcast gewesen. Das ist nicht so einfach umzusetzen, wie man sich das vielleicht vorstellt. Und ihr macht das unter 100 Mitarbeiter. Das ist schon wirklich herausragend und ich vermute mal, dass ihr in Deutschland auf jeden Fall da mit Platz 1 in der Batteriezellfertigung irgendwie anvisiert. Also wie schafft ihr das alles unter einen Hut zu kriegen? Das ist schon sehr beeindruckend, ehrlich gesagt.
Wir haben viel, sehr, sehr viele Bälle im Spiel, sagen wir immer. Natürlich sind aber auch unsere Mitarbeiter, wir haben vielleicht weniger Mitarbeiter als andere Firmen, aber dafür sehr, sehr gut qualifizierte Mitarbeiter, die viel Erfahrung reinbringen, die auch mal links und rechts gucken, weil nicht alles, was im Batteriebereich als Innovation verkauft wird, ist eine Innovation, weil es die vielleicht in anderen Bereichen schon mal gab. Wir haben viele im Elektrodenbereich, die aus der Druckerei kommen, also die im Druckgebiet gearbeitet haben. Ob ich jetzt eine Zeitung bedrucke, es ist auch ein Auftragen von einer Paste, in dem Fall Farbe, auf Papier. Wir bringen eine Paste auf Kupfer- oder Aluminiumfolie auf. Und da sind wir ein Riesenfan, mal links und rechts zu gucken, was nebenan der Batterieindustrie noch unterwegs ist oder was es dort für technische Lösungen gibt. Und die versuchen wir dann bei uns in die Prozesse mit einzubauen.
Jetzt sind wir natürlich super gespannt, nochmal weiter in die Zellen reinzugucken. Ihr werbt nämlich auf eurer Webseite mit dem Begriff branchenführender gravimetrischer Energiedichte bei euren zylindrischen Zellen. Marius, könnt ihr darüber reden? Wie hoch ist die Energiedichte?
Aktuell liegen wir da bei 355 Wattstunden pro Kilogramm. Und das ist ein deutlicher Vorsprung vor dem, was man in der 21700er so findet. Da ist so die 300 Wattstunden pro Kilogramm ist so die magische Grenze. Es kommt aber auch durch unsere Gehäuse. Da sind wir ja schon per se leichter. Also es ist dann ein Zusammenspiel aus Chemie und Zusammenbau der Zelle, die dann dieses Ergebnis herholt.
Jetzt musst du noch mal darauf eingehen, ist das jetzt auf Zellebene diese Angabe oder schon irgendwie auf Modul- oder Pack-Ebene gemeint?
Also wir vergleichen uns immer auf Zellebene, also Pack-Ebene, das ist ja dann immer individuell von dem Kunden, wo wir die Zelle hinliefern. Wir vergleichen uns immer auf Zellebene, weil das für uns die Benchmarkzahl ist letztendlich.
380 Wattstunden pro Kilogramm. Liebes Publikum, in der Vorbereitung haben wir dazu online tatsächlich gar nichts gefunden. Marius, ihr habt leider noch nicht mal eine Wikipedia-Seite und leider auf Batemo konnte man jetzt auch nicht lesen, dass das validiert ist. Gibt es das irgendwie von dritter Seite schon eine Validierung, dass diese Energiedichte sozusagen festgestellt wurde oder seid ihr noch dabei oder wie ist das?
Unsere Kunden haben sich davon selber schon mal überzeugt und die erwarten die Zellen jetzt gerade auch, die sie dafür gebaut worden sind. Also es sind 355, es sind nicht 380, 355 Wattstunden pro Kilogramm. 380 kommen wir bestimmt auch noch hin. Wir haben da noch einige Innovationen, die wir da noch nicht mit reingebaut haben, aber das ist gerade unser erster Schuss. Bei Temo werden wir auch natürlich Zellen hinliefern, aber die Kunden haben bei uns immer Vorrang, bevor wir da Zellen noch hinliefern.
Ja, Stefan, nenn uns bitte noch mal ein paar andere Eigenschaften, also Zyklenzahl, C-Raten, vielleicht auch die volumetrische Energiedichte, sowas würde uns natürlich auch besonders interessieren.
Die Zyklenzahl liegt bei uns über 1000 Zyklen. Rundzellen 21700 hat meistens so eine Herstellerangabe um die 500. Wir sind da schon besser als der Wettbewerb. Von vielen Kunden kriegen wir dann witzigerweise so Aussagen, dass wir auf keinen Fall dann noch mehr Zyklen reinbauen sollen, sonst kommt der Kunde ja auch nicht wieder und kauft kein neues Produkt. Nein, also Spaß beiseite, das ist völlig ausreichend für das, was da in unserer Branche gefordert wird. Wir können unsere High-Energy-Zelle auch sehr, sehr schnell laden. Wir sprechen hier von C-Raten bis zu 4C, also sprich in 15 Minuten kann ich die einmal vollladen. Wenn es ums Thema Entladen geht, dann geht es bis 6C ist möglich. Das heißt also, in 10 Minuten kann ich die komplette Energie einmal aus der Zelle rausziehen. Und das auch wiederum hängt natürlich mit diesem Tabless-Design zusammen.
Marius, kannst du nochmal zusammenfassen, wo jetzt diese neue zylindrische Zelle mit dieser branchenführenden gravimetrischen Energiedichte konkret zur Anwendung kommt? Vielleicht nennst du nochmal Anwendungen, vielleicht sogar Marken?
Ja klar, also Power Tools hatte ich ja schon gesagt mit Akkubohrern und Co. Das geht ja weit mehr als Akkubohrer. Heutzutage ist ja jedes Gartengerät fast elektrisch betrieben. Da finden wir viel Anklang bei unseren Kunden. Dann auch E-Bikes. Wir haben E-Bike-Hersteller, die direkt auf uns zukommen, die auch diesen Nachhaltigkeitsgedanken noch stärker in den Vordergrund rücken. Dass sie sagen, okay, mein E-Bike ist etwas, was grundsätzlich sehr grün ist und der Mensch will sich bewegen, der will was Gutes für die Umwelt tun und nicht immer aufs Auto zurückgreifen. Und dann soll auch meine Batterie nicht aus China kommen, sondern aus Europa. Das ist dann auch nochmal ein Anwendungsbereich, wo wir Zellen hinliefern, gerade diese 21700.
Wobei ich dazu sagen muss, da sind wahrscheinlich mehr als 1000 Zyklen gefordert beim E-Bike, oder?
Ja, diese 1000 Zyklen, wir rechnen uns immer mit Vollzyklen. Also Vollzyklen sind von 0 bis 100%. Was man ja sehr, sehr gerne macht, ist, dass man die Kapazität von einem Akku leicht kappt. Also dass man sagt, okay, ich gebe nur 80% der Kapazität zur Verfügung und dann erweitert sich die Lebensdauer. Wir sind ein großer Fan von Vollzyklen, uns da zu messen mit den Werten, wo es die Zelle auch am meisten stresst. Deswegen geben wir das immer an.
Stefan, du hast jetzt vorhin schon eure Expansionspläne erwähnt und wie ihr weiter wachsen wollt. Dann interessiert uns natürlich, welche zukünftigen Märkte seht ihr denn da mit dem größten Potenzial? Also wo wollt ihr euch da hin entwickeln? Weil das sind jetzt schon eher so Nischen, die ihr jetzt vorgestellt habt. Aber man könnte sich auch vorstellen, dass ihr vielleicht so als Plan in der Zukunft dann mal habt, doch mal den Automotive-Massenmarkt zu bedienen.
Ja, ich glaube, davor gibt's noch einen sehr, sehr großen Markt. Also unsere Analysen sagen, dass wir von einem Markt sprechen, der ungefähr ein Volumen von 36 Milliarden hat weltweit. Können wir sicherlich nicht alles adressieren. Wir sind ja hauptsächlich auch in Europa, Nordamerika unterwegs. Also der Markt ist einfach wirklich sehr, sehr groß und ja auch sehr etabliert. Das darf man ja auch nicht vergessen. Wir sprechen ja von Anwendungen, die heute schon existieren. Wir hatten die Power Tools. Die kennt jeder aus der Werkstatt, die ganzen elektrischen Gartengeräte. Also ich meine, wie schön ist das, dass man bei einer Heckenschere nie wieder das Kabel durchschneiden kann. Also das sind Dinge, die existieren ja schon, die aber auch immer weiter wachsen, diese Märkte. Und wenn wir jetzt ein bisschen in die Zukunft versuchen zu schauen, dann sehen wir natürlich ein Riesenpotenzial, zum Beispiel im Bereich Luft- und Raumfahrt. Dort ist die hohe Energiedichte natürlich total key. Dann natürlich die hohen C-Raten, die wir angesprochen haben, genauso wichtig. Also gerade bei allem, was irgendwie vertikal abheben soll und vor allen Dingen am Ende noch sicher landen soll. Dort brauchen wir auch bei sehr, sehr geringen Ladezuständen immer noch viel Power, die wir aus den Zellen rausziehen können. Also das ist wirklich ein Markt, wo keine Standardzellen vermutlich Einsatz finden, sondern wo man wirklich spezielle, sehr, sehr gute und energiedichte Zellen braucht. Das Thema Medizintechnik hatten wir schon. Hier sprechen wir von kleinen Stückzahlen, aber hohen Sicherheits- und Qualitätsanforderungen der Kunden, lange Lebenszyklen. Und auch hier ist Flexibilität gefragt. Also hier sind die Kunden, die bereit sind, dann hohe Summen für kleine Stückzahlen zu zahlen und auch zu sagen, hey, wir wollen hier wirklich eine spezielle Entwicklung, weil das unsere Applikation, unsere Anwendung wirklich nach vorne bringt. Denn der Riesenbereich Robotik, auch hier ganz klar leistungsfähige, kompakte Zellen, die braucht man in der Robotik, weil hier auch was immer das dann beinhaltet an Robotik, ob es fährt oder läuft oder springt oder was auch immer. Hier ist immer Reichweite mit Energiedichte irgendwie zu verknüpfen. Und ja, das sind so die Märkte, die wir unmittelbar sehen, die jetzt in den nächsten Jahren wirklich nach oben schießen werden. Dazu gibt es natürlich noch viele weitere stationäre Speicher, Rechenzentren, Telekommunikationsanwendungen. Und gerade so bei den zwei letztgenannten merken wir auch eine Tendenz, dass man sagt, okay, das ist vielleicht ein Bereich, da ist ja, da sind sensible Daten und wir wollen dann auch die Zellen irgendwie lokal hergestellt haben und eben nicht aus China.
Ja, genau dazu wollte ich nochmal fragen. Also grundsätzlich, du hast sehr gut dargestellt, dieser ganze Batteriemarkt, Zellmarkt ist riesig und wächst weiter exponentiell. Gleichzeitig haben wir aber auch geringste Preise nur noch, die wir in China sehen. Es kann also eigentlich primär nur um Nischen gehen, zum Beispiel militärischer Bereich, wo man eigentlich aus strategischen Gründen die Zellhersteller hier in Deutschland sitzen haben möchte. Insofern für die Drohnen, die du angesprochen hast, kann ich das sehen. Für alles andere gibt es doch eine erdrückende Konkurrenz aus China. Also nochmal ganz konkret, wie viel kostet eure Rundzelle im Vergleich zu den chinesischen Konkurrenten?
Also über Preise werden wir natürlich nicht sprechen. Wir können die Zellen zu einem kompetitiven Preis herstellen. Und natürlich entscheidet letztendlich die Performance, die wir da den Kunden anbieten. Wenn ich die gleiche Performance wie asiatische Hersteller haben will, dann wird unsere Zelle auch günstiger, weil wir günstigere Materialien verwenden. Gehe ich in dieses Premium-Segment, dann werden die Materialien teurer, dann sind die Zellen auch dementsprechend teurer. Also die Materialkosten sind der größte Treiber des Preises bei uns. Es sind nicht die Herstellungskosten.
Dann kommen wir zur letzten Frage, Marius. Ihr habt jetzt schon dargelegt, ihr wollt skalieren und größer werden und wachsen. Das kostet natürlich auch Geld. Plant ihr denn da in nächster Zeit noch irgendwelche Finanzierungsrunden oder auch öffentliche Förderung? Was ist da so in Zukunft euer Plan?
Also wir sind in einem sehr, sehr kapitalintensiven Wachstum, wo wir natürlich Maschinen und Anlagen kaufen, um weiter zu wachsen. Wir befinden uns gerade in der Endphase einer Wachstums- oder Finanzierungsrunde, wo wir institutionelle Investoren, aber auch private Investoren nochmal mit an Bord holen, um den Ausbau auf unsere Zielkapazität zu erweitern. Also das findet gerade aktuell statt und freut uns natürlich, dass wir da auch mehr Leute noch überzeugen können, da noch weiter Geld reinzustecken, obwohl die News ja nicht immer so positiv sind im Batteriebereich.
Das stimmt. Jetzt höre ich gerade schon wieder unsere Kritiker, die sagen, bitte kein öffentliches Geld verwenden, weil das tatsächlich ein privates Unternehmen ist. Ich glaube, ihr seid ja komplett ein privates Unternehmen. Sag mal ganz kurz, wo wollt ihr diese Kapazitäten denn jetzt aufbauen?
Wir haben einen zweiten Standort, der ist Luftlinie, ich glaube, 5 Kilometer von Flintbek entfernt. Der ist in Kiel. Dort gehen wir in eine alte Druckerei rein. Also wir sind auch ein großer Fan davon, Gebäude oder Infrastruktur zu nutzen und die dementsprechend umzurüsten. Warum ist der Standort so interessant gewesen für uns? Da ist ein riesengroßer Stromanschluss. In der Druckerei habe ich auch viel Energiebedarf gehabt. Das machen wir uns zum Vorteil und rüsten gerade das Gebäude um, um dort dann unsere Zellproduktion aufzubauen. Und es ist auch eine ganz schöne Story. Von der Zeitung zur Zelle. Das ist unser Motto da, das Gebäude umzutransferieren.
Ja, Stefan, Marius, herzlichen Dank für diese Einblicke, die ihr uns gewährt habt. Liebes Publikum, vielen Dank auch fürs Zuschauen und Zuhören. Wir hören oder sehen uns wieder am nächsten Sonntag. Macht's gut bis dahin. Tschüss.
Ciao. Ciao. Vielen Dank.
Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt. Und noch mehr freuen würden Patrick und ich uns darüber, wenn ihr diesen Podcast bewertet. Da gibt es meist so eine 5-Sterne-Funktion. Das ist für uns immer ganz toll, wenn wir so wissen, was wir in Zukunft besser machen können. Wenn nicht schon passiert, dann abonnier doch gerne den Geladen-Podcast und empfehle uns auch gerne weiter. Bedanken wollen wir uns bei all unseren Gesprächsgästen, speziell unseren Partnerinstituten und natürlich allen, die hinter den Kulissen sonst noch so mitwirken.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.